Labadi Beach, ein Strand östlich von Accra, der Hauptstadt Ghanas. Es geht ruhig zu, wie fast immer an Wochentagen. Wer sich hier an der Sonne ahlen will, muss Eintritt zahlen. 1 oder 2000 Cedi, umgerechnet kaum mehr als 1 Mark. Für einen Touristen nicht viel, für einen Ghanaer schon. Hier treffe ich die Stewardess wieder, die mir am Tag zuvor im Flugzeug noch das Sandwich gereicht hat. Ihre Kolleginnen sind auch da, der Pilot ebenfalls. Er schaut hinaus auf den Atlantischen Ozean. Irgendwo da draußen verläuft der Äquator. Unter dem Palmendach am Nebentisch plaudern ein paar Deutsche über ihre letzte Malaria. Es sind Mitarbeiter von Firmen oder Entwicklungshilfeorganisationen, die hier ihren freien Tag verbringen. Man verzehrt einen Fleischspieß vom Grill, nippt am ghanaischen Bier, gegen das sich wahrlich nichts sagen lässt, und genießt das laue Lüftchen, das einem hier um die Nase weht. Ein junger Mann mit Rasterlocken und Gitarre hofft auf ein paar Cedi von den Touristen, die in den nahen Nobelhotels abgestiegen sind. Denn hier am Labadi Beach beginnt und endet so manche Ghana-Reise. Die Stationen einer solchen Reise stehen meistens fest. Ein paar Tage Accra, dann westwärts an der Küste entlang zu den alten Forts, von denen aus früher Hunderttausende von Sklaven nach Amerika verschifft wurden. Dann ein Abstecher ins Landesinnere nach Kumasi, der alten Hauptstadt der Ashanti, eines Stammes, der sich vor allem mit seiner Goldschmiedekunst einen Namen gemacht hat. Bevor es dann wieder zurück nach Accra geht, wird vielleicht noch einer der Nationalparks besucht. Zum Beispiel Kakum Forest, ein tropischer Regenwald, nicht weit von der Küste entfernt. Die alten Forts an der Küste, Kumasi, Kakum Forest, das sind die bekanntesten touristischen Ziele in Ghana. Ich habe eine andere Route gewählt. Ich will den Südosten des Landes kennenlernen, das Land der Ewe, ein Volk, das sowohl in Ghana als auch in Togo lebt. Mein Tagesziel ist Ho, die Hauptstadt der Volta-Region, 184 Kilometer nordöstlich von Accra. Auf diesem ersten Teil meiner Reise werde ich von Detlef Pietz begleitet. Er hat jahrelang als Entwicklungshelfer in Ghana gearbeitet und das Land kennen und lieben gelernt. Auch wenn es ihm immer noch Rätsel aufgibt.
Es ist hier so, zum Beispiel die Straße, die wir jetzt fahren, hier ist mitten durch die Dörfer durchgeschlagen. Sogar Häuser mussten eingerissen werden. Wovon die Menschen hier leben, fragt man sich. Also sie machen kleine Landwirtschaft und ansonsten handelt auch hier jeder. Wir fahren jetzt hier zum Beispiel in eine Gegend, wo es viel Cassava gibt. Und ich kannte Cassava eben bloß so als eine Frucht, als Maniok, wie man es in Südamerika sagt, wo so gekörntes Zeugs bei rauskommt, was so ein bisschen wie Grieß aussieht. Das war alles, was ich wusste. Und hier ist Cassava eines der Grundnahrungsmittel. Da wird also ein Brei daraus gemacht. Da werden diese verschiedenen nationalen Gerichte wie Kenke und Banku, dazu braucht man das, für Fufu braucht man es.
Und Fufu ist für einen Ghanaer der Inbegriff einer anständigen Mahlzeit. Die dünnen, oft meterhohen Cassava-Pflanzen sieht man überall am Straßenrand. Und hier und da auch eine kleine Mango- oder Teakholzplantage. Der Rest ist Küstensavanne, eine flache, karge Landschaft, nichts Schroffes. Nach einer Weile tauchen vor uns am Horizont die Ausläufer der Aquapim-Berge auf. Eine Hügelkette mit Geschichte, denn 1879 wurden in diesen Bergen erstmals Kakaoschoten angepflanzt. Ein Bauer hatte sie von spanischen Plantagen mitgebracht. Die neue Frucht breitete sich mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit aus. Ghana stieg auf zum Kakaoproduzenten Nummer 1 in der Welt. Ein Boom, der das Land vollkommen umkrempelte. Heute zeugen davon noch halb verfallene Villen am Fuße der Aquapim-Berge.
Reiche Dörfer sind das eigentlich gewesen. Da sieht man an den Gebäuden, die Substanz ist gut, aber keiner pflegt es mehr. Ne?
Dagegen mutet der gewaltige Staudamm, vor dem wir kurze Zeit später stehen, geradezu an wie ein Sinnbild des modernen Afrika. Wir haben Akosombo erreicht, den Ort, an dem das Wasser des Volta gestaut wird, Ghanas größter Fluss. 134 Meter ragt der Damm empor, hinter dem sich der größte künstliche See der Erde befindet. Dank Wasserkraft kann Ghana Strom erzeugen, wenn nicht gerade eine längere Trockenperiode die Generatoren lahmlegt. Auch wird ein großer Teil der elektrischen Energie von einem Aluminiumwerk gefressen. So kommt es, dass viele Menschen in den Dörfern rund um den Stausee immer noch keinen Strom haben, dafür aber öfter mal einen Fisch auf dem Tisch. Chavenu ist ein solches Dorf. Die Kinder entdecken uns zuerst. Yavu, Yavu, rufen sie, weißer Mann, als wir wegen eines kochenden Kühlers Halt machen müssen.
Oh. Das klingt nicht gut. The problem is you can't open up.
Auf dem Dorfplatz drischt eine Frau mit einem Knüppel auf einen Sack mit Mais. Eine andere Frau stampft Cassava und Kochbananen in einem hölzernen Mörser, Fufu eben. Für uns werden die Arbeiten unterbrochen. Stühle werden herangeschleppt und Gläser mit Wasser auf einem Tablett gereicht. Mais, Pfeffer und Cassava baut er an, erzählt uns der Bauer John Jabu in Ewe, der Sprache seines Volkes. Wenn Jabu Fleisch essen will, dann muss er einer seiner wenigen Ziegen schlachten oder jagen gehen. Besonders begehrt sind die sogenannten Grasscutter. Das fast hasengroße Nagetier gilt als Delikatesse. Nur Jabu würde niemals zugeben, dass er zu denen gehört, die Grasscutter jagen. Denn gejagt wird mit Hilfe von Feuer. Und das selbst in einem Tierreservat ganz in der Nähe, dem einzigen überhaupt in der Volta-Region. Immer wieder hat Anthony Dutzer, der hier als Wildhüter arbeitet, Ärger mit Bränden.
Weil die Leute, die rund um das Reservat leben, aber auch die, die im Reservat leben, Feuer benutzen, um die Grundlagen für die Landwirtschaft zu schaffen und um zu jagen. Besonders in dieser Jahreszeit will jeder auf diese Weise jagen, denn die meisten Leute haben nach der Ernte ihrer Feldfrüchte keine weiteren Arten von Einkommen.
Und als hätte es noch eines Beweises bedurft, nur wenige Kilometer weiter verdunkeln dicke Rauchschwaden den Himmel. Ein Buschfeuer frisst sich durch die Savanne, die Flammen schlagen Meter hoch. Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern sind die trockenen Gräser längs der Straße bereits niedergebrannt. Für die Menschen in der Volta-Region offenbar ein gewohnter Anblick, denn keiner der Vorbeifahrenden hält. Auch wir setzen unseren Weg fort, denn es wird langsam dunkel. Gegen Abend erreichen wir Ho, die Provinzhauptstadt. Alle Welt ist auf der Straße. Man plaudert, kauft sich ein Los an einer der unzähligen kleinen Buden oder spielt ein Brettspiel im Schein von Petroleumlampen. Längst hat westliche Kultur auch Ho erreicht. Vor allem Reggae-Musik ist bei den jungen Leuten sehr beliebt, erzählt mir der 29-jährige Franklin. Er wollte eigentlich Bauer werden, doch ohne Land und ohne Geld wird das nichts. Und so verdient er sich ein paar Sedi als Taxifahrer. Und weil es wohl auch mit der großen Fußballkarriere nichts mehr werden wird, von der jeder ghanaische Jugendliche träumt, seit Anthony Yeboah in der Bundesliga Tore schießt, widmet sich Franklin ganz seinem großen Hobby, der Musik. Ob ich nicht mal eine kleine Kostprobe hören möchte, fragt er mich. Kikli heißt der Chor, in dem Franklin singt, zu Deutsch das Licht. Das sei eine ganz andere Musik, traditionelle Ewe-Musik, wie sie bei Festen gespielt wird und auch bei Beerdigungen, bei denen es immer wieder sehr ausschweifend zugeht. Franklin hält Wort. Noch am gleichen Abend taucht ein knappes Dutzend junger Musiker vor meiner Unterkunft auf, um mir ein Ständchen zu bringen. Dass ich am Ende mittanzen muss, versteht sich von selbst. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zum Markt von Ho, dem größten weit und breit. Die Straßen sind verstopft mit LKWs und Kleintransportern, den Mami-Lorries, auf denen die Bauern aus der Umgebung ihre Waren anliefern. Help me, oh God, steht auf einem der bunt bemalten Fahrzeuge. Und Gottes Hilfe scheint wirklich vonnöten zu sein. Ich wundere mich, dass der Wagen geradeaus fährt, obwohl doch sein Fahrer kräftig am Steuer rudert. Andere Lorries schwanken fast unter der Last von unzähligen Körben und Kartons. Durch ein Tor gelange ich auf das eigentliche Marktgelände und mitten hinein in einen Ameisenhaufen. Es gibt hier fast alles. Obst und Gemüse natürlich, Gewürze, auch Kleidung und, wenn man so will, eine Sanitärabteilung mit Seifen, Kämmen und Scheren. Etwas abseits liegt die Apotheke. Ob Blasenschwäche oder Impotenz, gegen jedes Leiden scheint ein Kraut gewachsen zu sein. Der gesamte Handel ist, typisch für Ghana, fast ausschließlich in der Hand von Frauen. Handelssprache ist Ewe. Manchmal enden die Gespräche abrupt, weil man sich doch wohl ein bisschen wundert über den vermeintlichen Touristen, der sich hierher verirrt hat. Dabei müsste man sich in Ho eigentlich an den Anblick von Weißen gewöhnt haben. Schließlich war die Stadt vor dem Ersten Weltkrieg Verwaltungssitz deutscher Kolonialherren. Damals gehörte diese Ecke Ghanas noch zu Togo. Und davor waren bereits die Missionare aus Norddeutschland da. 1847 waren sie ausgezogen, um den armen Heiden das Liebevangelium zu bringen, wie es hieß, weil man noch glaubte, dass Afrikaner in der Finsternis leben und aus den Fesseln des Satans befreit werden müssen. Die missionarische Arbeit unter dem Volk der Ewe stand anfangs unter keinem guten Stern. Nach 7 Jahren waren zwar die ersten Christen getauft, doch zugleich beklagte man den Tod von 7 Missionaren. Nicht umsonst heißt diese Gegend hier das Grab des weißen Mannes. Allein 27 Missionare wurden am Rande von Ho bestattet, die meisten von ihnen wohl Opfer der Malaria, erzählt der Pastor im Schatten der alten Missionsgebäude. Tilly Freiburger zum Beispiel. Er starb 1906. Auf seinem Grabstein steht: Wenn das Weizenkorn erstirbt, so bringt es viele Früchte. Und zweifellos trug die Arbeit der Missionare Früchte. Die ghanaische Gesellschaft ist geradezu von Religion durchdrungen. Unheilbar religiös seien sie, sagen die Ghanaer von sich selbst. Wer einmal einen Gottesdienst besucht hat, zumal auf dem Land, der hat daran wenig Zweifel. Und welches Dorf wäre besser geeignet für einen solchen Besuch als Peki, der Ort, von dem die Mission ihren Ausgang nahm? Zwar beginnt auch hier alles ganz europäisch mit Glockengeläut, doch kaum haben die Gläubigen auf den Holzbänken Platz genommen, kommt Stimmung auf. Der Kirchenchor zieht ein, mit langsamem Wiegeschritt. Ein Rhythmus, dem sich niemand entziehen kann. Auch die dörflichen Honoratioren nicht, die direkt neben der Kanzel Platz genommen haben. Unter ihnen die Queen's Mother in ihrem goldfarbenen Sonntagsgewand. Mit einem Fächer verschafft sie sich ein wenig Abkühlung. Es ist heiß in der Kirche, das weiß auch der Pastor. Seine Predigt, natürlich in Ewe, fällt heute recht knapp aus. Und doch lässt die Hitze viele ermüden und manche sogar einnicken. Jedenfalls bis zum nächsten Lied. Im Gänsemarsch zieht nun die ganze Gemeinde an einer Waschschüssel vorbei, in der die Kollekte gesammelt wird. Ältere Frauen winken mit ihren Taschentüchern, als gelte es Abschied zu nehmen. Und dann verlassen tatsächlich alle die Kirche, singend und tanzend, mit den schweren Klängen der Orgel im Ohr. Es ist Mittagszeit, die Luft scheint zu stehen. Und ich habe nur noch eines im Sinn, Abkühlung. Gleich zwei Ziele in der Umgebung drängen sich auf. Da ist zum einen Ametschoffe, ein hochgelegener Ort in den Togo-Bergen, für viele einer der schönsten in Ghana. Oder doch wenigstens der Ort mit der schönsten Lage. Ametschoffe hat nur einen Nachteil. Die Anfahrt hat es in sich, denn es geht über Stock und Stein. Nein, dann doch lieber auf einer schnurgeraden Schotterpiste nach Flie, einem Dörfchen in unmittelbarer Nähe zur Grenze nach Togo. Und von dort per Pedis zum angeblich größten Wasserfall in Westafrika, den Flie Falls. Bevor wir loswandern können, müssen wir zum Büro von Alex Kipo. Er ist Wildhüter oder Grenzschützer oder was auch immer. Jedenfalls berechtigt, eine Gebühr zu kassieren. Ein paar Sedi-Scheine wechseln den Besitzer. Dann erfahren wir, wo genau der Weg zu den Flea Falls beginnt. Kurze Zeit später stehe ich mit William Dutzer, meinem Begleiter, inmitten der Reste eines gefährdeten Ökosystems.
Es ist überwiegend Regenwald, aber mit dem Ausbreiten der Wüste vom Norden her verändert sich auch die Vegetation in dieser Gegend. Es gibt immer mehr Grasland, aber überwiegend ist es Regenwald.
Dennoch haben Baumriesen die Oberhand. Teak, Mahagoni oder Odum, oft 30, 40 Meter hoch. Die Ghana unterscheiden etwa 2 Dutzend solcher Edelhölzer. Und viele von ihnen sind hier vertreten. Der Fluss Agumaza kreuzt unseren Weg. Wir müssen ihn wieder und wieder überqueren. Nicht einmal, sondern 10, 12 Mal auf Brettern oder Baumstämmen. Und manchmal müssen wir ihn auch durchwaten. Nach einer knappen Stunde gibt der Wald den Blick frei auf die kahlen, grasbewachsenen Hügel der Togo-Berge. Und nur wenig später schlägt uns eine frische Brise entgegen. Wir haben unser Ziel erreicht. Vor uns stürzt das Wasser des Agumaza rund 60 Meter in die Tiefe. An einem heißen Tag wie diesem kann es kaum ein angenehmeres Fleckchen Ghana geben. Wir tauchen unsere Füße in klares, kaltes Wasser, beobachten riesige Libellen mit schwarzen Flügeln und lauschen. Die letzte Station unserer kleinen Rundreise durch den Südosten Ghanas ist eine kleine Weberei am Rande der Straße nach Ho. Denn irgendetwas möchte man ja mitnehmen aus diesem Land, neben den vielen Bildern im Kopf. Und was liegt näher als Kente-Stoff, der weit über die Grenzen Ghanas hinaus bekannt ist, dank der Vielfalt seiner geometrischen Muster. Das Land der Ewe ist eines der Zentren der Kente-Weberei. Natürlich auch die Ashanti weben Kente-Stoff, erklärt mir Lawrence Agbono, der Leiter der Weberei.
The difference is not so much.
Der Unterschied ist nicht so groß. Es gibt nur einen Unterschied in der Qualität des Fadens. Das ist der Unterschied. Und das Design. Es dauert 2 bis 3 Wochen, um Streifen wie diese zu machen. Das ist die Qualität.
Da schwingt wohl doch ein bisschen Ewe-Stolz mit. Hier wie dort wird der Kente-Stoff aus langen, etwa 10 bis 12 cm breiten Streifen zusammengenäht. Traditionell übrigens fast ausschließlich von Männern. Wie ein solcher Streifen entsteht, demonstriert mir einer der Weber an seinem hölzernen Trittwebstuhl. Der Mann ist in ständiger Bewegung. Mit den Händen schiebt er das Schiffchen durch das Fach, mit den Füßen zieht er am Schaft. Nach und nach wird das Muster des Stoffes sichtbar, mit kräftigen Gelb-, Rot- und Grüntönen.
Dieses hier ist Cha-Cha-Cha. Das hängt ab vom Design, deshalb nennen wir es Cha-Cha-Cha. Für dieses hier brauchen wir etwa 1 Monat.
An den kostbarsten Tüchern weben sie mehrere Monate. Die Chiefs, die traditionellen Dorfoberhäupter in Ghana, tragen zu feierlichen Anlässen gern repräsentative Gewänder. Aus Seide, versteht sich. Die kosten dann aber auch 1 Million Cedi. Das verdient manch ein Bauer im ganzen Jahr nicht. Ich begnüge mich mit einem kleinen Streifen aus Baumwolle. Der passt ins Gepäck. Zu der Kassette mit Ewe-Musik, die mir Franklin, der Taxifahrer aus Ho, geschenkt hat. Denn das sollte man vielleicht doch noch einmal sagen. Der Osten Ghanas ist touristisch bislang zwar kaum erschlossen, er kann auch nicht mit spektakulären Zielen aufwarten. Aber hier leben sehr, sehr freundliche Menschen.
will enter.